Ja, an dieser Stelle nochmal herzlich willkommen, Eva Maria Admiral. Ich glaube, ich habe schon ganz oft hier in der Gemeinde erzählt, wer du bist und was du für eine Ausbildung hast. Von daher verzichte ich jetzt darauf. Aber ich habe gemerkt, so beim Lesen und auch beim Reden mit dir, du hast ja dein Leben zum Thema gemacht, was für eine Schauspielerin zunächst mal nicht das Normale ist, weil eigentlich spielt man ja eine Rolle.
Genau.
Und du hast es auch in einem Buch zum Thema gemacht. Keiner ganz gewöhnlichen Biografie. Und ich habe dir auch schon gesagt, ich konnte es nicht an einem Stück durchlesen, weil mich das mitgenommen hat. Mhm. Also du hast mich wirklich mitgenommen in dein Leben, aber was du da erlebt hast, hat mich auch mitgenommen. Und für alle, die das Buch nicht gelesen haben, habe ich dich gebeten, am Anfang nochmal den kurzen Prolog zu lesen. Ich weiß nicht, ob du noch was dazu sagen willst.
Genau, aber also die gestern nicht da waren, ich habe mein Leben so zusammengefasst in 10 Zeilen. Das heißt, in 10 Zeilen erfährt man den Inhalt von diesem Buch. Meine Eltern wollten keine Kinder mehr. Meine Mutter wollte endlich raus. Mein Vater brauchte nur einen Sohn für die große Firma. Obwohl sich meine Mutter während ihrer Schwangerschaft fast zu Tode hungerte, wurde ich trotzdem geboren. 4 Monate zu früh. Alle nachkommenden Kinder wurden abgetrieben. Kein guter Start ins Leben. Internat, Missbrauch, 4 Fehlgeburten, 5 Darmoperationen. Mein Bruder erbt ein millionenschweres Imperium. Ich erbe nichts. Ein Nahtoderlebnis, eine fulminante Karriere, viele Preise, Erfolge am größten deutschsprachigen Theater. Die Presse schreibt, a star is born. Ein lieber Mann und Gott.
Herzlichen Dank. Ich finde schon den ersten Satz hart und schmerzhaft. Wenn man als Kind sagt, meine Eltern wollten keine Kinder mehr. Und ich habe mich gefragt, als Schauspielerin hat man ja viele Themen, die man bearbeiten kann. Warum hast du dich entschieden, dein eigenes Leben zum Thema zu machen? Mhm. Was war da der Beweggrund, mhm, die Narben zur Schau zu stellen?
Genau, also der Beweggrund war in diesem Vergebungsprozess, in dem ich drin war und lange auch stecken geblieben bin, ja, habe ich plötzlich gemerkt, was ich immer überspringen wollte. Ich wollte vergeben und vergessen, wir alle sind ja gute Christen, wir wollen vergeben und vergessen, und es funktioniert nicht. Es geht einfach nicht, weil ich immer, den ersten Schritt wollte ich überhaupt nie machen, weil der erste Schritt ist wahrscheinlich der schwierigste und man will ja auch seine Eltern nicht anklagen oder was auch immer. Und der erste Schritt in dem Vergebungsprozess ist das Benennen. Ich muss benennen, was passiert ist. Ich muss sagen, was passiert ist. Und ich muss dazu stehen. Das heißt, ich muss dazu stehen und ja sagen, ja, das ist passiert und es war Unrecht. Einfach dieses Benennen zu sagen, das war Unrecht. Das muss man nicht öffentlich tun. Aber in meinem Fall habe ich so viele Menschen kennengelernt, denn so viele, denen genau das passiert ist, die nie drüber reden können, die nie jemanden haben, der ihnen zuhört und sagt, ja, das ist Unrecht, das ist nicht in Ordnung. Ja? Und dann habe ich gedacht, ich als Schauspielerin, ich nütze diese Plattform, ja, und ich nütze meine Geschichte, damit wir einmal über diese Dinge sprechen. Und der Auslöser von dem Ganzen war hochinteressant. Der Auslöser war eine Pressekampagne. Ähnlich wie bei Me Too, mit Harvey Weinstein. Ja? Genau dasselbe. Es war eine Pressekampagne. Man sollte sich melden, wenn man Missbrauchsopfer war, um die, bei der sogenannten Opfermissbrauchsstelle heißt die, um das Recht der Kinder zu stärken, damit solche Dinge nicht mehr passieren dürfen. Also es war eine Pressekampagne, wo ich gedacht habe, okay, das leuchtet mir ein. Ich gehe zu dieser Opfermissbrauchstelle, heißt die. Ja? Da hatte ich noch kein Buch im Kopf, ja? Noch gar nicht. Aber ich bin zu dieser Opfermissbrauchstelle und das ist nicht einfach, weil man muss dann alles schwarz auf weiß sagen. Und man sagt auch Dinge, über die man nie vorher gesprochen hat. Und da habe ich gemerkt, die Reaktion von dieser Anwältin, die da saß, Das war so heilsam für mich. Das war unglaublich heilsam. Man kann sich das vielleicht nicht selber vorstellen, wenn man nicht betroffen war, aber es war so heilsam, ihr das zu sagen und zu hören, dass sie sagt, dass sie was gesagt hat wie, ja, das werden wir ändern. Das wird nicht wieder vorkommen. Versteht ihr? Und das ist so der Moment, wo ich gedacht habe, also das heißt, wenn man seine Geschichte öffentlich macht, kann sich etwas wirklich verändern. Und es hat sich wirklich verändert in Österreich. Ja.
Und ich würde jetzt sagen, wenn man so eine Geschichte öffentlich macht, eine Geschichte von Ablehnung, Verachtung, dann hat man das ja wahrscheinlich im Griff.
Was hat man im Griff?
Ja. Eben, das ist meine Frage. Meine Frage, wenn man so ein Buch schreibt, hat man das im Griff?
Nein.
Hat man nicht im Griff?
Nein.
Was ist dann die Hoffnung, die du mit diesem Buch verbindest, auch für die Leser? Und,
Es ist meine ganz große Hoffnung, die hat sich wirklich unglaublich bewahrheitet. Ich bin ja sehr kleingläubig. Ja? Ich habe gedacht, wird jemand das überhaupt lesen? Interessiert das jemanden? Ich schreibe ja eh nur für die Schublade, bla bla bla. Also gut, lieber Gott, ich schreibe es jetzt auf, bla bla bla. Und dann, was sich dann bewahrheitet hat, ist, dass ich, seitdem das Buch erschienen ist, täglich E-Mails kriege. Von Leuten, die mir sagen, sie waren so dankbar, dass sie sich selber drinnen finden konnten, aber nicht nur das, dass die Geschichte eben auch positiv enden kann. Es gibt keinen hoffnungslosen Fall. Das gibt's nicht. Es muss eine Möglichkeit geben, deine Geschichte wenden zu können. Ja? Das ist undenkbar zu sagen, dass das nicht möglich ist. Ich kenne keinen hoffnungslosen Fall, wo es nicht möglich ist.
Genau, ich habe das mit dem im Griff haben gesagt, um auch Mut zu machen, weil ich finde eben, dass das auch so authentisch bei dir, dass man merkt, du ringst da auch noch manchmal damit und hast nicht einfach das jetzt ad acta gelegt und redest darüber, sondern es ist immer noch da.
Ja.
Vielleicht in einer veränderten Form.
Genau,
ich habe schon angedeutet, du hast Ablehnung, Verachtung erlebt. Du hast in deinem Buch eine Szene beschrieben, wo ich auch gesagt habe, da wäre ich froh, wenn du die heute nochmal vorlesen würdest. Mhm. Einfach damit man mal einen Geschmack bekommt oder einen Eindruck bekommt, wie die Beziehung zwischen dir und deinen Eltern in der Kindheit funktioniert hat.
Nach der Schule und auch abends verbrachte ich die meiste Zeit alleine. Ich träumte häufig sehr schlecht. In meinen Albträumen setzten mich meine Eltern aus, sperrten mich aus, vergaßen mich irgendwo oder begruben mich. Einmal hatte ich wieder so einen Albtraum. Ich schrecke aus dem Kissen hoch und finde nicht wieder in den Schlaf. Dann nehme ich all meinen Mut zusammen, lief über den dunklen langen Flur zum Schlafzimmer meiner Eltern. Vorsichtig klopfe ich an. Als ich ein müdes »Ja, was ist?« vernahm, weinte ich. Ich bat darum, bei meinen Eltern schlafen zu dürfen. »Wenn du bei uns schlafen willst, dann musst du dich vor die Türe legen«, war die Antwort. Meine Angst, über den langen Flur wieder zurück in den Kindertrakt zu gehen, war zu groß. Also legte ich mich auf die Türschwelle. Ich stellte mir einfach vor, ich sei ein Hund. Schon damals war es eine große Stärke von mir, mich in andere Welten zu denken.
Als Vater von 3 Kindern finde ich das... macht mich das sprachlos, wenn ich das höre. Und ich habe mir überlegt, das ist ja nur ein Beispiel, ein kleines Beispiel. Was macht das aus einem Menschen, wenn er sich seine eigene Existenz und Liebe so erkämpfen muss, wie du das musstest? Was löst das aus?
Ja, ich glaube, es sind 2 Dinge. Das eine ist ja, dass man ganz, ganz früh begreift, man muss eben um diese Liebe kämpfen. Ja? Ich glaube, ein Kind will immer um die Liebe kämpfen, prinzipiell mal. Ja? Und wird alles tun. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, zu Weihnachten habe ich immer gedacht, habe ich immer zum lieben Gott gesagt, es wäre so schön, wenn meine Eltern wenigstens zu Weihnachten einmal glücklich wären. Ich glaube, als Kind ist man so, man kämpft so, damit die Eltern glücklich werden, damit man eine Familie wird. Ja, und ich glaube, das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist natürlich schon auch die Zerstörung der Person. Ja? Dass man merkt, komisch, ich bin nicht so fröhlich wie die Kinder in der Schule. Ja, es ist ganz komisch und man wird auch nicht abgeholt. Alle werden abgeholt, niemand holt dich ab. Also es ist schon auch dieses, wo man, glaube ich, als Kind denkt, irgendwas an mir ist schlecht. Irgendwas an mir ist komisch.
Also für dich war das damals auch schon nicht normal?
Ja, langsam kommt man drauf. Das dauert, weil für die Eltern haben immer recht, finde ich, als Kind. Als Kind haben die Eltern immer recht. Aber doch, ich bin zum Schluss gekommen, dass mit mir irgendwas nicht stimmen kann. Ja, das glaube ich ist es.
Ja. Du erzählst ja dann, in deinem Leben ging das weiter, du kamst ins Internat, hast da eigentlich mehr oder weniger nur formalen Kontakt mit deinen Eltern gehabt. Wie alt warst du, als du ins Internat gekommen bist?
9.
Genau. Und dann warst du, seitdem bist du, also mit 9 bist du zu Hause ausgezogen, würde man heute sagen. Und dann warst du nicht mehr, hast du nicht mehr zu Hause gelebt.
Ja, genau. Ja.
Also mehr formaler Kontakt, das setzt sich ja fort bis zur Enterbung. Wenn man einen großen zeitlichen Sprung macht. Was hat das bedeutet, Enterbung in deinem Fall?
Meinst du finanziell oder was meinst du?
Ja, beides. Also, also nein, einfach damit die deine Geschichte jetzt nicht kennen, wissen, worüber reden wir. Also reden wir über 30.000 Franken und...
Genau, es war also eine ganz, ganz große Firma da und es ging um 16 Millionen Euro.
Okay, das ist eine Zahl, damit können wir wissen, worum es geht. Jetzt sagst du immer, und das fand ich eben noch interessant, das hast du gestern Abend auch schon gesagt, aber ich würde gerne nochmal darüber reden, du sagst, es geht gar nicht ums Geld oder das Geld ist nicht das Entscheidende. Was ist denn das Entscheidende beim Thema Enterbung?
Ich glaube, das Entscheidende ist, dass du draufkommst, dass dein Vater in den letzten 10 Jahren seines Lebens, ich habe die Akten gesehen, das sind ja Aktenberge, ja, dass dein Vater die letzten 10 Jahre seines Lebens damit verbracht hat, mit Anwälten rum um die ganze Welt und mit Geldverschiebungen, es geschafft hat, dass offiziell eben kein Cent mehr da war an Privatvermögen. Das wurde ja alles verschoben und in Privatstiftungen eingeführt, wobei das sind keine Stiftungen, die jemandem dienen. Nennt sich nur so. Und ich habe gesehen, wie enorm wichtig, und dass es eigentlich sein Lebensziel auch vor seinem Tod noch war, wie enorm wichtig steht auch im Testament. Er weist ausdrücklich darauf hin, er möchte, dass seine Tochter Eva Maria keinen Cent erhält. Also die letzten 10 Jahre, glaube ich, haben ihm auch noch am Leben erhalten, weil ihm das so wichtig war. Und als das dann besiegelt war, hat er nämlich einen Schlaganfall bekommen und ist gestorben. Und das schwarz auf weiß zu sehen.
Also das heißt, so nochmal deutlich gezeigt bekommen, du bist für uns eigentlich gar nicht existent.
Ja, da war nichts. Ja.
Genau. Wir brauchen dich nicht, wir lieben dich nicht.
Ja.
Jetzt habe ich einen Satz vergessen. Naja, der kommt mir wieder.
Ja.
Du schreibst in deinem neuen Buch, ich glaube auch im Überlebenslauf, aber im neuen Buch habe ich es gefunden, an einer Stelle, dass du sagst, Selbstmord erschien oft als lohnender Exit. Und ich glaube, das ist ein Satz, den vielleicht mancher auch schon gedacht hat. Und du hast ja auch schon erwähnt, dass du viele Reaktionen bekommen hast, wo Menschen Ähnliches erlebt haben oder ähnliche Empfindungen durchmachen, Ablehnung durchmachen. Was sagst du solchen Menschen? Was sagst du solchen Menschen, die dich ansprechen und sagen, ja, ich überlege mir das auch.
Mhm, mhm. Also das Erste, was ich immer sage, das ist das Wichtigste, ich verstehe das so gut. Ich kann das so gut nachvollziehen. Ich kann auch diese Sehnsucht nachverstehen, dass man einfach sein Leben hier beenden will, weil es zu schwierig ist. Ich glaube, das ist der wichtigste Satz, den man geben kann, also vor allen anderen. Ich kann es so nachempfinden und das ist wirklich sehr individuell. Ich habe es letzte Woche wieder gehabt in einem Gespräch in Berlin. Das ist sehr individuell, was man dieser Person sagt, weil ich glaube, jeder hat so seine eigenen Flüsterworte, ja, seine eigenen Passworte für sein Herz und für sein Leben. Und da habe ich keinen generellen, da habe ich nie eine generelle Antwort. Aber prinzipiell vielleicht Jesus war zu Tode betrübt im Garten Gethsemane, glaube ich, war das, wo er Blut geschwitzt hat. Er war zu Tode betrübt und wir haben so viele Leute, Elia im Alten Testament, die sagen, ich lege mich jetzt hin, ich möchte sterben. Und das glaube ich, ist das Wichtigste, dass man sich das erlaubt, zu sagen, du, ich fühle mich so, als ob ich sterben möchte.
Ja, ja. Und dass auch Gott mitfühlen kann.
Ja.
Dass er das auch versteht und nicht ablehnt.
Ja.
Jetzt damals, als du den Satz, die Zeit, auf die du dich da beziehst in deinem Buch, da hat ja Gott noch nicht so die entscheidende Rolle in deinem Leben gespielt.
Ja.
Eher umgekehrt, da kommen wir gleich noch drauf. Ja. Was hat dir denn geholfen damals, diesen Schritt nicht zu tun?
Boah, eben wie gesagt, das war ein Buch, was mir in die Hände gefallen ist mit 13 von Viktor Frankl. Das Buch hieß Trotzdem Ja zum Leben.
Mhm.
Und Viktor Frankl beschreibt in dem Buch nichts anderes als seine Zeit im KZ, wo er seine gesamte Familie verloren hat, seine erste Frau verloren hat und noch dazu noch, was mich so beeindruckt hat, war, er ist freiwillig ins KZ gegangen. Er hatte einen Ausreiseschein nach Amerika für die Universität. Er hätte dort Professor werden sollen an der Hochschule. Und er hatte den Ausreiseschein. Das ist mir heute unbegreiflich. Und er hat gesagt, nein, ich gehe mit meinen Eltern ins KZ.
Und dann hat er im KZ Leid erlebt und hat gesagt, wie heißt der Satz nochmal?
Es gibt keine Situation im Leben, in der es nicht eine Sinnmöglichkeit noch gibt. Eine Sinnmöglichkeit.
Und das hat dir geholfen,
ja,
in der Situation, wo du warst,
ja,
zu sagen, okay, dann will ich mich auch auf die Suche machen.
Genau.
Okay, dann will ich dem Leben Sinn geben.
Genau.
Und nicht mich von dem beeinflussen lassen, was ich an Ablehnung erlebe.
Genau.
Ja. Viktor Frankl finde ich ganz spannend.
Mhm.
Ich muss ehrlich sagen, dass ich ihn, bevor ich auf deine Bücher gestoßen bin, gar nicht wirklich gekannt habe. Aber ich habe mir jetzt mal auch dieses Buch besorgt und ich will auch mal ein bisschen mehr lesen. Es war sogar interessant, wir hatten sogar ein Buch über ihn. jemand hat uns das mal geschenkt. Und ich finde es wirklich eine beeindruckende Persönlichkeit.
Mhm.
Und du sagst, du bringst in deinen Büchern noch zwei Sätze von ihm, über die ich gerne noch mit dir reden würde. Der zweite Satz heißt, wenn ich es richtig abgeschrieben habe, nicht ich stelle dem Leben Fragen, sondern das Leben stellt mir Fragen.
Das hilft enorm. Also das
Warum?
War, boah, das ist so eine Umkehrung. Eine Umkehrung meiner Perspektive. Wir fragen ja immer, warum passiert das jetzt, Gott? Das ist ja völlig sinnlos. Warum passiert mir das jetzt? Wem soll das dienen? Wozu soll das gut sein? Aber ich habe das jetzt umgedreht, in dem Sinne, wie Viktor Frankl sagt, ich sage jetzt, das ist das Leben, in dem wir leben. Alles, was dir passiert, ist einfach schlicht und einfach nichts anderes als das Leben. Das Leben wurde uns ja nie als Rosengarten versprochen. Wir möchten es so gern, ja? Und es wird auch so gepredigt oft.
Mhm.
Aber ist nicht versprochen. Versprochen ist uns das Leben auf dieser Welt. Und das Leben auf dieser Welt ist zum Beispiel ungerecht. Absolut ungerecht. Wenn du dir die Flüchtlingsgeschichte anschaust, absolut ungerecht, bist du zu himmelschreiend ungerecht. Es ist nicht meine Aufgabe zu fragen, warum passiert es, aber meine Aufgabe ist zu sehen, das Leben stellt mir jetzt eine Frage. Ne? Wie stehe ich jetzt zu dem? Wie werde ich mich dazu äußern? Welchen Standpunkt werde ich dazu einnehmen? Werde ich dazu beitragen, dass es besser wird? oder werde ich es ignorieren oder werde ich so tun, als ging es mich nichts an. Ja, diese Varianten, die man hat, um auf die Fragen des Lebens zu reagieren.
Also kannst du es in deinem Fall mal beschreiben, was ja. das für dich bedeutet?
Ja. Zum Beispiel mein Ringen mit meiner Krankheit, ja, mit meinem Darm. Das ist ja etwas, was dein Leben zutiefst auch beeinflusst, mhm. ja, was da passiert. Und ich habe das dann umgedreht eben und habe gesagt, es ist ja nicht so, dass die Krankheit dein Leben bestimmen soll. Ja? Denn die Krankheit ist nur eine Frage, die sich dir stellt, mit der Antwort, okay, und wie gehe ich jetzt damit um? Was ist mir jetzt noch alles möglich? Und nicht, was ist mir unmöglich? Was ist mir jetzt noch alles möglich, was ich machen kann? Ja? Und darauf zu antworten. Ich weiß nicht, ob ich das vorstellen kann, im Gegensatz zu, ja, warum passiert mir das? Und jetzt ist die 5. Darmoperation, jetzt bin ich todkrank. Dann bin ich handlungsunfähig.
Also nicht am Zaun stehen und ja. das grüne Gras außerhalb ja. betrachten, ja. sondern sich umdrehen und schauen, was kann ich in dem Bereich ja. machen, den mir das Leben noch schenkt.
Genau.
Ja. ja. Finde ich einen sehr spannenden Satz, ja. den Viktor Frankl formuliert hat. Ja. Und ich habe den auch erst durch dein Buch kennengelernt. Mhm. Noch einen zweiten Satz, der ja. mich, den muss ich mir mal noch ausdrucken und irgendwo hinhängen. Ja. Der kommt in beiden Büchern vor, ja. aber das zweite Buch, was ich von dir jetzt gelesen habe oder angefangen habe zu lesen, ist dieses hier, Zähnenwechsel, jetzt schreibst du dein Leben neu.
Ja.
Da bringst du auch den Satz von Viktor Frankl, ich muss mir auch von mir selbst nicht alles gefallen lassen, ich kann auch immer noch ein ganz anderer werden.
Ah, das ist ein Schlüsselsatz für mich, das ist überhaupt
das
der Satz.
Das finde ich ein Hammersatz.
Das ist ein Hammersatz.
Was geht das wirklich?
Ich muss mir von mir nicht alles gefallen lassen, von meinen Emotionen. Ich muss mir auch von meiner Krankheit nicht alles gefallen lassen. Ich kann immer noch ein ganz anderer werden. Was ich damit meine ist, wir glauben ja oft, ja, so bin ich halt, ja, und ich bin halt jetzt krank und ich bin halt jetzt, oder keine Ahnung, psychisch labil oder ich bin halt jetzt traumatisiert, zum Beispiel. Ja, ein Teil von mir ist traumatisiert. Stimmt, das ist meine Geschichte. Aber ich bin nicht meine Geschichte. Ein Teil von mir ist traumatisiert. Ein Teil von mir hat Angst. Ein Teil von mir ist hypersensibel. Tatsächlich, das ist so. Aber ich muss mir von diesem Teil auch nicht alles gefallen lassen. Ich kann auch sagen, nein, ich gehe jetzt in Gottesdienst. Auch wenn ich vielleicht panische Angst vor irgendwas habe, was auch immer das bei euch ist, ja, die Blockade. Aber dass man sagt, ich mache das jetzt, das ist gut. Mhm.
Spannender Satz.
Mhm.
Und wirklich hilfreiche Perspektive, finde ich.
Mhm.
Dass man seiner eigenen Lebensgeschichte und auch seinem eigenen Charakter, der eigenen Prägung nicht einfach hilflos ausgeliefert mhm. ist,
genau.
sondern da auch was dagegen unternehmen kann oder damit umgehen kann.
Damit umgehen
ja,
kann,
genau. Ne? Wir gehen später nochmal genauer drauf ein. Jetzt ist mir der Satz wieder eingefallen, den ja. ich vorhin vergessen habe. Denn du hast ja viel probiert.
Ja.
Du hast ja auch eigentlich viel probiert, um das Verhältnis zu deinen Eltern wiederherzustellen.
Ja.
Aber warum, dann schreibst du diesen Satz oder sagst diesen Satz, ich hätte machen können, was ich will.
Ja.
Es hätte nichts gebracht.
Es hätte nie genügt. Ja, es hätte nichts gebracht.
Was hat diese Einsicht bei dir ausgelöst? Oder wie bist du zu der Einsicht gelangt?
Ja, ich hätte es viel früher machen sollen, meine Familie verlassen. Aber das ist eben vom Herzen her fast undenkbar. Aber ich hätte mir auch viele Krankheiten erspart, wenn ich nicht so lange nachgelaufen wäre. Aber der Satz, den du gerade gesagt hast, war, was hast du gerade gesagt?
Ich hätte machen können, was ich
hätte
wollte.
Machen können, es hätte nie genügt.
Es hätte nie genügt, genau.
Genau. Das ist ein Schlüsselsatz, dass wir aufhören oder zuerst mal erkennen, wo es keine Liebe gibt und auch nie geben wird. Das ist ganz wichtig zu erkennen, sagen, ja, ich erkenne es jetzt, ich sehe es jetzt, ich nehme das an, ja, und dass man aufhört, dort Liebe zu suchen, wo es keine gibt. Ich glaube, das ist der wichtigste Satz. Und dass man auch draufkommt, im Rückblick leider erst, du hättest sogar all das machen können, was deine Eltern von dir verlangt hätten. Du hättest das auch hoch 10 noch erfüllen können und es wäre keine wiederhergestellte Beziehung gewesen.
Hm.
das entlastet auch, das entlastet enorm. Weil man muss irgendwann mal aufhören, den Schuldkelch deiner Eltern, die Erwartungen deiner Eltern, den Schuldkelch deiner Eltern oder den Schuldkelch deiner Schwiegereltern auf sich zu nehmen und sagen, okay, diesen Schuldkelch gebe ich jetzt ab, den trinke ich jetzt nicht mehr.
Dein, ich würde es mal sagen, nie genügt. Ja. Das ist ein Stichwort, was du wahrscheinlich auch auf Gott bezogen hättest, ja, in deiner Kindheit. Ja. Du bist im Internat gewesen, in deinem Fall ein katholisches Internat, aber du sagst, das spielt eigentlich keine Rolle. Mhm. Aber in diesem katholischen Internat ist natürlich nochmal dein Gottesbild irgendwie mitgeprägt,
ja,
worden.
Ja.
Du schreibst irgendwo, oder in einem Interview wurde es gesagt, dass das Internat so wie dein persönliches KZ war. Mhm, okay. ein klein bisschen, ja, ist wahrscheinlich nicht eins zu eins vergleichbar. Mhm. Aber du beschreibst da eine Nonne, die dich wirklich gequält hat. Und du schreibst einen Satz: Wenn Jesus zu mir sagt, nimm dein Bett und geh, dann meint er es eigentlich nicht gut mit mir. Mhm. Kannst du ein bisschen beschreiben, was war dein Gottesbild damals in diesem Kloster in katholischen Österreich? Mhm. Bist ja doch irgendwo kirchlich aufgewachsen. Mhm. Bild von der Firmung haben wir gestern gesehen. Mhm. Was war dein Gottesbild?
Also in dem Moment, wo man als Kind macht man das ja, ne? Also die Nonne oder der Pfarrer oder der Pastor, der repräsentiert ja Gott. Ja, als Kind noch viel mehr als Erwachsene. Obwohl als Erwachsene mache ich es auch noch manchmal. Und wenn diese Person dann derartig brutal mit dir umgeht, dann weißt du natürlich, okay, wenn die Nonne so mit dir umgeht, dann wird es bei Gott einfach noch viel schlimmer werden. Und das war spätestens bei dem Satz, wo sie mir mit 13 oder 14 gesagt hat, dass ich in die Hölle komme, da wusste ich dann, dass das stimmt. In meinem Weltbild. Mhm. Weil wenn die Nonne schon so böse mit mir ist, wie viel schlimmer wird es dann bei Gott sein? Und da habe ich dann versucht, ab dem 14. Lebensjahr sozusagen jeglichen klitzekleinsten Glauben, den ich noch gehabt habe, mir zu verbieten. Ja, dann habe ich wirklich versucht, ab dem 14. Lebensjahr mit dem Anspruch zu leben, ich brauche Gott nicht. Ich darf Gott nicht brauchen. Sonst zerstört es mich.
Das heißt, du hast gesagt, mit dem Glauben habe ich abgeschlossen. Jetzt wissen wir, dass es heute anders ist, sonst würdest du wahrscheinlich nicht bei uns im Gottesdienst sitzen. wodurch hat sich das geändert? Was hat sich da verändert, dass du...
Ich glaube, das Allerwichtigste war die Begegnung mit einer Studienkollegin in Paris, die aus Berlin war und die mir nicht erzählt hat, dass sie Christ ist, Gott sei Dank. Und die mir nicht erzählt hat, dass sie gläubig ist, Gott sei Dank. Ja? Weil mit der konnte ich mich ganz unverbindlich befreunden. Und ich sage euch was, ich erlebe es ja jede Woche, wenn du dich mit Menschen wirklich befreundest, ja, als Christ, wirklich befreundest, das ist kein, weißt du, das ist kein Evangelisationsopfer hier. Weißt du, ich meine, früher vor 30 Jahren habe ich noch gelernt in der Gemeinde, dass jeden, den du triffst, den wirst du irgendwie bekehren, weil das ist dann so ähnlich wie bei den Zeugen Jehovas, da kannst du dann abhaken, heute haben sich wieder 10 bekehrt. Ich war auch mal in diesem Weg drin. Es tut mir sehr leid, ich mache das nicht mehr. Aber was ich heute sehe, ist, wenn du dich wirklich befreundest mit Menschen, dann gehen alle Türen auf. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Wenn sie merken, das ist ein Mensch, der sich wirklich für dich interessiert und dir wirklich zuhört und deine Fragen, deine Anklagen, deine Wutausbrüche, ja, das ist kein Problem.
Aber jetzt hast du gestern erzählt, und das schreibst du auch in deinem Buch, von dieser Erfahrung in der Kathedrale,
ja,
Glasfenster, ja, Bach, Orgelmusik, ja, und dann erlebst du die Gegenwart Gottes. Ja. Aber ich sage jetzt mal nicht unbedingt auf die sympathischste Art und Weise.
Nee. Das war natürlich durch die Beziehung mit der Michaela, habe ich mich natürlich geöffnet. Mhm. Ja, und dann passieren ja so Synchronizitäten. Du öffnest dich was. Ich habe in meinem Fall sogar eine Art Gebet ausgesprochen, ja, als ungläubiger Mensch, also dass ich schon wissen wollte, was da, ob es ihn gibt. Und das, was ich dann in der Kathedrale erlebt habe, war eigentlich erschütternd, ja, diese unglaubliche Gegenwart Gottes, vor der kein Mensch bestehen kann. Und ich wusste überhaupt nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich bin sofort nach Hause gefahren und habe die Michaela angerufen. Aber ist es nicht toll, dass man einen Menschen hat, den man dann anrufen kann?
Ja.
Ja.
Aber ich habe jetzt gestern auch schon gedacht, wenn das erschütternd war, dann würde es ja genau dazu passen, oder Gott zu dem, ich komme in die Hölle.
Ja, das war eben das Komische. Wenn Gott wirklich da ist, dann fühlt man sich auf der einen Seite ja total hingezogen. Ist nicht komisch? Man fühlt sich auf der einen Seite total, wow, ist ja Wahnsinn, ja. Weißt du, den gibt es wirklich, ja. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist einfach Angst. Man hat ja beides. Mhm. Und das kommt ja im Alten Testament so oft vor.
Mhm.
Genau diese komische Diskrepanz.
Ja, diese Spannung.
Ja.
Und was hat dir Michaela dann gesagt?
Sie hat gesagt, das ist gut, das ist der erste Schritt. Habe ich mir gedacht, na super, wenn das der erste Schritt ist, dann weiß ich nicht, ob ich die nächsten Schritte noch schaffen werde. Ob ich die überleben werde.
Okay, und dann ging es einfach Schritt für Schritt.
Dann ging es Schritt für Schritt in diese Richtung.
Ja.
Dann war mein erster Gottesdienst, wo sie mich mitgenommen hat. Und das war ja Gott sei Dank kein katholischer Gottesdienst, der war so ganz anders, so ähnlich wie hier. Und dann hat also der Typ da vorne, das wäre jetzt er gewesen, der war kein Pfarrer in meinem Bild jetzt, ja. Und dann hat er am Ende des Gottesdienstes gefragt, wer jetzt mit Jesus seinen Weg beginnen will. Und ich als katholisch geprägt, da habe gedacht, boah, der fragt das sicher nur einmal am Tag, einmal im Jahr. Weil im Katholizismus gibt es alles einmal im Jahr, ja. Ostern, Auferstehung gibt es einmal im Jahr und so weiter. Und dann habe ich gedacht, der fragt das sicher nur einmal im Jahr. Und wenn ich jetzt nicht nach vorne gehe, dann muss ich ein Jahr warten. Und dann habe ich gedacht, ich glaube zwar noch nicht, aber ich gehe jetzt nach vorne, weil ein Jahr warten ist zu lange. Und daher habe ich es gemacht.
Ja. Du hast später in deinem Leben nochmal eine Erfahrung mit Gott gemacht. Mhm. Gar nicht unter positiven Vorzeichen. Du nennst es ein Nahtoderlebnis. Mhm. Also wo du krank warst.
Mhm.
Ich weiß, dass es dir schwerfällt, da die richtigen Worte dafür zu finden. Mhm. Aber ich fände es trotzdem wichtig oder wertvoll, wenn du das möchtest, dass du ein bisschen was darüber erzählst. Was hast du da erlebt? Was?
Also es ist ganz anders, als man sich es vorstellt. Es passieren Dinge, an die man gar nicht glaubt. Also das Erste ist sicher dieses unglaubliche Zuhause-Fühlen. Also man fühlt sich so zu Hause, dass man sagt, da wollte ich die ganze Zeit hin. Und da gehe ich nie mehr weg. Also es ist atemberaubend, dieses Zuhause-Gefühl. Ich weiß nicht, ob ihr das manchmal... Ich habe das ganz selten hier auf dieser Welt.
Mhm.
Ich weiß gar nicht, ob ich es habe, dieses Zuhause fühlen, ja. Aber vielleicht habt ihr da schon mal so einen Vorgeschmack. Das ist das Erste. Aber was mir jetzt wichtig ist hier, gerade im Gottesdienst, was für mich total überraschend war, Folgendes. Und zwar, ich habe immer so einen Bibelvers gehört, auch in meiner theologischen Ausbildung. Der steht irgendwo in Korinther, den kennt ihr sicher. Der wird oft gepredigt, weil der macht auch so schön Druck für die Christen. Und zwar steht da drinnen, du kannst ihn sicher wörtlich, da steht drinnen, weißt du, wenn du dann vor Gott stehen wirst, dann werden doch alle deine Werke verbrennen. Ja, das, wie es ich gehört habe, wie es bei uns in der theologischen Ausbildung erklärt wurde, heißt, also du mühst dich ab als Christ und kommst da in den Himmel und dann werden alle deine guten Werke verbrennen und nur noch das sogenannte Wahre wird bleiben. Und ich habe mir das immer vorgestellt, da steht jetzt diese Eva Maria, auf Österreich sagt man als Nackerpatzl, also da steht die nackte Eva Maria und da bleibt gar nichts mehr übrig, weil ich finde, ich kann nie von mir selbst behaupten, ich würde nie von mir selbst behaupten, dass ich in allem 100% reines Motiv habe.
Du bist nie genug.
Ich bin nie genug. Also war mir klar, dass alles verbrennen wird. Und jetzt kommt das Geniale. Und dann komme ich darauf. Und dann stehe ich da und dann spüre ich so, wie diese enormen Lasten, alle meine guten Werke, diese enormen Lasten, was ich als Christ alles zu sein und zu tun habe, wie das alles von mir weggehoben wird. Ja? Und diese Last, die ich sogar heute leider noch manchmal habe, was ich als Christ zu repräsentieren habe und eben zu tun habe, wir müssen nur die Zeitung aufschlagen und sehen, dass die Welt in der größten Not aller Zeiten ist. Ja, und das gibt mir natürlich so eine Last. Und das habe ich dort erlebt, dass das war so ähnlich, wie wenn jemand zu dir sagt, lass das mal bleiben. Setz dich mal zu mir. Lass mal das, was du angeblich alles musst. Es ist schon krass, weil es ist genau das Gegenteil von dem, was ich mir erwartet habe.
Ich habe für mich überlegt, ich habe gedacht, das ist vielleicht dein persönliches Nah-Gott-Erlebnis, wo du auf unglaubliche Weise Gott nahe warst.
Sicher, ja.
Jetzt kennt ja niemand hier, also Nahtoderlebnisse können wir ja nicht produzieren, genau. Wollen wir auch nicht. Aber die Frage ist ja, wie kommt Gott uns nah? Was würdest du da sagen? Also wie kann er mir in meiner Situation helfen?
Also das finde ich eben auch, bin ich im Laufe meines Lebens draufgekommen, ich habe ja vieles versucht, ja, man macht ja die theologische Ausbildung nicht umsonst, ja, man macht eine Seelsorgeausbildung, man versucht ja ganz viel und in der Zeit bin ich einfach draufgekommen, es ist wirklich sehr individuell, wie Gott zu dir sprechen kann. Ich habe es eh gestern ein bisschen erzählt, also es gibt durchaus Menschen, die hören ein Bach-Konzert und begegnen Gott. Weil das war, was Bach ja geschrieben hat in seinen Noten. Er hat ja mehrfach geschrieben, ich schreibe meine Musik, damit die Menschen, die sie hören, Jesus Christus begegnen. Das war ja genau sein Gebet. Und genau sein Gebet wird erfüllt. Verstehst du? Und früher habe ich das immer so abgetan. Ich habe einen Bibelvers, da steht, Glaube kommt allein durch die Predigt. Gibt's, ja? Das heißt, der Pastor, der Pfarrer predigt das sehr oft, weil damit kommen immer alle in den Gottesdienst. Verstehst?
Es heißt, Glauben kommt aus dem Hören. Gell?
Ja, okay, super. Aber das Hören, der nächste Satz ist doch das Hören des Wort Gottes. So wurde es uns
erklärt. Kann sein, ja.
So wurde es uns erklärt.
Aber das ist ja nicht nur die Predigt.
Ich meine, das ist alles schön gut, das ist wichtig, ja. Mhm. Aber dieses ganz Individuelle von Herz zu Herz, das muss eben dazukommen. Das muss wirklich dazukommen. Und da findest du deinen eigenen Weg. Und ein Weg von mir war eben der Schlüssel, ein ganz lächerlicher Schlüssel für mich waren die Tiere. Ja, deshalb gibt's ja Pferdetherapie und Therapiehunde und weiß Gott was alles. Mhm. Weil die Tiere für manche Menschen unglaublich viel erzählen können über Gott. Andere finden das absurd. Man traut sich da nicht laut sagen. Ich weiß nicht, kennt ihr den Martin Schleske? Der ist Geigenbauer. Kennt ihr den? Und der erzählt immer, wie die Geige von Gott erzählt. Ja.
Ja. Ja, es gibt es auch in der Bibel, oder? Ich meine, Gott hat auch Esel gebraucht, um zu Menschen zu reden.
Ja.
Von daher. Ich finde das spannend. Und ich habe das auch in deinem Buch gelesen und auch gestern Abend, für mich ist das durchaus plausibel.
Okay.
Ich find selten jemand, der so deutlich erzählt, dass er so eine krasse Veränderung in seiner Beziehung zu Gott erlebt hat. Also, dass er gesagt hat, Gott als Polizist oder noch viel schlimmer, mit dem ich gar nichts zu tun haben möchte, hin zu einem Vater im Himmel, wo man sich zu Hause fühlt. Mich würde interessieren, was macht diese Begegnung mit Gott aus der Erfahrung der Ablehnung des Missbrauchs, des Desinteresses, das du erlebt hast? Was ändert sich da?
Also ehrlich gesagt, glaube ich, ist es meine einzige Möglichkeit zu überleben. Also wenn ich Gott nicht hätte, der eigene Wille irgendwann mal zerbröselt, ja. Und positiv denken hat bei mir überhaupt nie funktioniert. Das fand ich immer schrecklich. Warum soll ich mich vor den Spiegel stellen und sagen, es geht mir immer besser und besser, es geht mir immer besser und besser, wenn es mir scheiße geht. Also verstehst du, das hat bei mir einfach nicht funktioniert.
Ja.
So wie Petrus sagt das, oder? Petrus sagt doch, Herr, wohin sollten wir gehen?
Ja,
du hast die Worte des Lebens. Ich habe keinen anderen Ausweg als Gott.
Also das heißt, du erlebst dort was du sonst nicht erlebst.
Ja.
Und was dir etwas gibt, wonach du dich sehnst.
Ja. 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 Warte, vorher wollte ich noch sagen. Vielleicht kommt es später wieder.
Tut mir leid.
Ja.
Kein Problem. Aber wir haben es sowieso geplant, jetzt eine kleine Pause zu machen. Und genau, vielleicht nach den zwei Liedern werden wir weiterreden und werden noch auf andere Kapitel deines Lebens
eingehen.
Können Platz nehmen. Über ein Kapitel deines Lebens haben wir bisher noch ganz wenig geredet, ist nämlich Studium, Schauspielerei und die Bühne. Und das klingt ja zunächst mal so, als sei das die Erfolgsgeschichte deines Lebens, oder? Ich meine, Studium, Sorbonne, Paris, ich meine, wenn man das schon mal im Lebenslauf hat, das klingt gut.
Genau.
Wie fühlt sich das an, wenn man von zu Hause weg ist, unabhängig ist, das Leben genießen kann? Wie hat sich das für dich angefühlt in deinem Leben?
Ja, unglaublich. Das sind ja zwei Seiten. Ne? Auf der einen Seite diese unglaubliche Freiheit, die plötzlich da ist. Also ich habe zum Beispiel eine Woche nur Eis gegessen.
Eine Woche?
Eine Woche. Weil eine bei uns gab es nie Eis. Und eine Woche Eis essen, das ist klasse. Und dann natürlich so Sachen wie Rotwein trinken ist auch schön. Also das war die eine Seite und die andere Seite war natürlich, es war schon eine Überforderung auch, ja.
Wie alt warst du da?
Da war ich, wie ich nach Paris gekommen bin, war ich knapp über 18. Mhm. Also 18,5 so. Also es ist schon auch eine Überforderung, weil es gibt ja keine Grenzen und ich war mir nicht so hundertprozentig sicher, ob ich das Leben packen werde, sagen wir so.
Ja. Genau, aber jetzt finde ich ja spannend. Ich meine, das ist ja eigentlich das, wonach sich man sich vielleicht auch jahrelang gesehnt hat.
Genau.
Man ist dort. Damals bin ich mir jetzt nicht so sicher, ob du gesagt hast, es ist problematisch, dass es keine Grenzen gibt, sondern es ist einfach genossen.
Genau.
Und trotzdem kommt Gott ins Spiel.
Das ist interessant, ne? Das ist mir ein Rätsel. Wie das sein kann, ich kann es nicht erklären. Das ist ja das Tolle, weil die Atheisten sagen mir immer, ich bilde mir Gott ein, ich hätte es mir eingebildet. Aber das funktioniert ja bei mir nicht, weil ich habe ja gar nicht an Gott geglaubt, also kann ich mir auch nichts einbilden.
Wie lange hast du eigentlich in Paris studiert?
1,5 Jahre.
1,5 Jahre, ja. Okay. Und dann bist du zum Glauben gekommen, hast Gott kennengelernt und du sagst immer, der Glaube war wichtig für dich, um Schauspielerin zu werden.
Ja, ja.
Warum das?
Also mein heimlicher Wunsch ganz schon als Kind war ja, dass ich mal Schauspielerin werden will, aber das darf man niemandem sagen, weil das ist kein Beruf. Also das ist ja sehr Illusion, ist ja idiotisch. Als ich dann plötzlich die Entscheidung getroffen habe, dass ich gesagt habe, ja, ich möchte mit Gott als meinem Vater leben, da kam als nächster Gedanke zwei Gedanken. Der erste Gedanke war, boah, wenn jetzt Gott mein Vater ist, dann könnte ich ja das machen, was ich immer schon machen wollte. Heimlich. Nämlich, dann könnte ich doch die Schauspielschule, die Aufnahmeprüfung machen, da werden ja von 2000 nur 12 genommen. Und dann kann er ja entscheiden, der liebe Gott, ja, ob das wirklich der Weg ist oder ob das nur von mir mein Gehirn geschminzt war. Und wenn ich das noch einfügen darf, und der zweite Gedanke war, ja, und lieber Gott, dann brauche ich aber ganz schnell einen lieben Mann. Das war der zweite Gedanke. Also ich könnte jetzt die Aufnahmeprüfung machen und er könnte das ja machen, wenn er glaubt, ich soll das werden. Und dann brauche ich ganz schnell einen lieben Mann. Und den habe ich dann auch 6 Monate später in der Schauspielschule geheiratet. Den lieben Mann.
Das ist cool. Vor allem, das ist eine Gemeinsamkeit von uns beiden, dass wir Schweizer geheiratet haben.
Ja,
gell?
Genau.
Genau.
Ich wusste immer, ich heirate keinen Österreicher. Das war von Anfang an klar.
Ja. Ich habe zwei zur Auswahl. Ich habe immer gesagt, entweder eine Schwäbin oder eine Schweizerin.
Super, super.
Vor allem, weil mir die Sprache immer so sympathisch war.
Ja, genau.
Also, das Badisch, wo ich herkomme, das finde ich nie so sympathisch. Genau. Aber deswegen bin ich auch gar nicht stolz darauf, Badener zu sein. Aber wir reden über dich.
Ja.
Schauspielerin. Erklär mal kurz, was heißt das eigentlich? Weil, also Schauspielausbildung, das ist, glaube ich, Knochenjob.
Mhm.
Du hast gestern gesagt, fechten lernen und nie wieder gebrauchen.
Mhm.
Schauspielausbildung. Aber was heißt Schauspielerin sein? Wie lebt man da?
Mhm. Also ich habe ja ein wahnsinniges Privileg gehabt, weil ich wurde ja ein sogenanntes Ensemble-Mitglied. Das wird heute, die Verträge gibt es heute gar nicht mehr, die ich hatte. Da wird man also an ein Haus engagiert und in dem Fall das Burgtheater und bleibt dann auch da im Ensemble. Aber wie gesagt, das ist jetzt 30 Jahre später, gibt es das, also ich weiß nicht, ob es das überhaupt noch gibt. Heute ist es so, dass du als Schauspieler einfach 3 Monate irgendwo probst in Hamburg, dann spielst du das Stück vielleicht 10, 12 Mal und dann ist aus. Ne? Und dann kannst du entweder weiter vorsprechen gehen und hoffen, dass du wieder was kriegst, aber du landest dann die nächsten 6 Monate wieder in einer anderen Stadt. Und das ist das eigentliche Schauspielleben. Und alle großen Schauspieler, die ich kenne, das ist ihr Leben. Sie verbringen 3 bis 6 Monate an einem Ort, haben keine sozialen Kontakte, haben keine Freunde, keine Beziehungen, verbringen Tag und Nacht im Theater, dann dürfen sie ihr Stück spielen und dann gehen sie wieder. Und das ist, finde ich, ziemlich brutal hart als Ausgangssituation. Und das Nächste ist, in keinem Beruf musst du dich jedes Mal wieder vollkommen neu bewerben. Ne? Wenn ich mal Arzt bin, dann bin ich Arzt, aber in diesem Beruf, jedes Mal ist es vollkommen neu, nehme ich die jetzt oder nehme ich die nicht für die Rolle. Mhm. Also die Ablehnung ist brutal.
Also du stehst immer auf dem Prüfstand und ja. Ablehnung gehört dazu.
Ablehnung immer brutal, ja.
Ja. Ja. Ich fand es eben auch spannend, in dem, was ich von dir und über dich gelesen habe, dass du das so Einblick gegeben hast. Du hast gestern gesagt, so die erfolgreichsten, so die A-Kader-Schauspieler, die sind meistens gar nicht glücklich im Leben.
Sind die unglücklichsten, sind die einsamsten.
Aber tut der Applaus, den man bekommt, nicht irgendwo auch dafür entschädigen?
Ja, das habe ich auch immer geglaubt. Bis ich dann endlich, vor 5 Jahren hat das die Gehirnforschung endlich entdeckt, warum das nicht funktioniert. Die Gehirnforschung, heute sehen wir ja das alles im MRI, was sich im Gehirn wirklich abspielt. Das ist ja so toll, man hat die Schauspieler gemessen und geschaut, was spielt sich denn wirklich ab in so einem Gehirn. Wenn die 3 Stunden Shakespeare spielen und Richard III. Und alle auf der Bühne zu Tode metzeln müssen, was spielt sich denn wirklich ab, wenn der Applaus kommt? Und Tatsache ist, das gilt übrigens auch für Nicht-Schauspieler, für alle, die hier sitzen. In dem Moment, wo du eine hohe Stresssituation hast, mit einem hohen Adrenalinspiegel, einem hohen Cortisolspiegel, bekommt dein Gehirn von der Amygdala her, vom Alarmzentrum her, fast wie ein Tunnelblick. Du siehst dann nur noch dieses eine Ziel. Und das Gigantische ist, dein Gehirn kann keinen einzigen positiven Impuls, der von außen kommt, wahrnehmen. Und das gilt für alle, die hier sitzen. Wenn ihr mega im Stress seid, ja, und wirklich jetzt denkt, ich muss das jetzt auf Druck noch schaffen, dann ist alles, was von außen kommt, schlecht. Dann bist du nur genervt und du kannst keine positiven Impulse. Du merkst gar nicht, dass dein Mann das vielleicht nett meint, wenn er dir jetzt dieses oder jenes fragt, weil das Gehirn so gepolt ist. Und deshalb hat man festgestellt, kann der Applaus 30 Minuten dauern und du stehst da wie eine Leiche. Du denkst dir, bitte, ich will jetzt ins Bett, bitte, ich kann nicht mehr, bitte hört jetzt endlich auf zu klatschen, bitte, wann darf ich nach Hause? Ja?
Ja.
Das ist so krass. Und die alle, also noch krasser fand ich immer die Reaktion der Schauspieler. Die gehen dann alle ab, die ganz groß, und sagen, war so eine Scheiße hier, scheiß vorstellen. Das ist der Cortisolspiegel.
Also leidet man dann auch irgendwie, also tut man sich immer selber schlecht machen, weil man der Überzeugung ist, man ist gar nie gut genug?
Nein, man kann es immer besser machen. Man kann immer, wie ein Kunstwerk kannst du immer besser machen. Eine Malerei ist nie zu Ende, ein Stück ist nie zu Ende. Wir haben ja Gott sei Dank Stücke bis 5, 6 Jahre gespielt, das macht man heute auch nicht mehr, leider, aber das 6. Jahr ist immer das Beste, das Letzte.
Ja.
Ja.
Okay. Du hast auch MeToo vorhin erwähnt, so Macht. Aber ich fand es auch noch interessant, eigentlich, deswegen bin ich aufs Thema Schauspielerei gekommen, weil ich gedacht habe, das wäre doch jetzt eigentlich ein positives Erlebnis, aber gleichzeitig gibt es hinter dem Positiven auch wieder diese Herausforderungen und Schwierigkeiten.
Klar.
Nie genug sein, Druck erleben, genau. Macht wieder erleben.
Macht, ja.
Wie hast du das erlebt, die Macht im Schauspielhaus, MeToo?
Also, das ist ein sehr patriarchalischer Betrieb. Ja. Also da gibt es Regisseure. Das Burgtheater hatte noch nie eine weibliche Direktorin in der ganzen Geschichte des Burgtheaters, außer ein einziges Mal, wie man vor 2 Jahren ungefähr festgestellt hat, dass der Direktor sämtliches Geld veruntreut hat. Da brauchte man für 2 Jahre ein Interim, ja, wenn der halt ganz schnell abgesetzt hat, da durfte 2 Jahre eine Frau, aber prinzipiell nie. Ja, es kommt immer, es ist immer ein Mann an der Spitze und auch alle Regisseure sind zu 98% Männer. Mhm. Und das könnte, man muss ja nicht schlecht sein, aber das Problem ist einfach, dieses Machtgefälle, der Regisseur bestimmt ja über deinen Werdegang. Wenn der dich nicht mehr besetzt, dann bist du einfach weg vom Fenster. Ja? Also das, du bist einfach ungeheuer ausgeliefert, in dem Fall meinem Direktor, das war der Klaus Beimann, ob der dich jetzt noch weiter gut findet oder nicht. Boah, und da gab es Situationen, da habe ich echt gedacht, ich weiß nicht, wie lange ich das noch aushalte. Weil, ja, die dürfen ja alles. Ja. Mhm. Also seine Lieblingsbeschäftigungen war von meinem Direktor, der hat wahnsinnig gern gehabt, wenn Leute auf der Bühne einen Nervenzusammenbruch kriegen, wenn er sie zerstören konnte. Nur als Beispiel, nur um mal wegzukommen von mir. Wir hatten einen hervorragenden Schauspieler, der war Alkoholiker und der kam aus dem Entzug zurück gerade. Der war jetzt 1 Jahr trocken, kam zurück und steht also in der Kantine, wo es Kaffee gab, und der Direktor kommt rein und sagt, du, ich hätte da eine Rolle für dich, ne? Du könntest Richard den Dritten spielen nächste Saison, würdest du gerne Richard den Dritten spielen? So eine Traumrolle für Männer, ja. Und ja, ja, klar, und dann sagt er, na, dann müssten wir jetzt einen Whisky drauf trinken. Aha. Ist passiert, der war wieder weg.
Ja.
Und das ist einfach dieses unglaubliche Machtgefälle, was wir
Schauspieler haben. Wie wehrt man sich dagegen? Wie wehrt man sich dagegen als Frau? Besser gar nicht?
Also ich habe sicher alles falsch gemacht, was man nur falsch machen kann. Ich bin sicher, ich konnte überhaupt nicht damit umgehen. Ich glaube, ich war einfach zu jung. Ich war ja gerade mal 20. Ich habe auch, ja, also ehrlich, jetzt ganz ehrlich, ich wusste, ich bin da, davor gestanden wie der Ochs vom Tor. Ja, so, was mache ich jetzt? Ja, also...
Damit hast du auch gar nicht gerechnet.
Nee.
Ja. Was würdest du heute jemanden raten?
Heute, die Schauspielerinnen, die nach mir kommen, die sind interessant, die haben ein ganz anderes Selbstwertgefühl. Ich vermute, das ist die nachkommende Generation. Mhm. Also heute habe ich das Gefühl, heute sagt eine Frau relativ schnell Stopp. Und auch durch die MeToo, also da bin ich ja so dankbar, dass es heute erlaubt ist zu sagen Stopp. Das haben wir erst durch die MeToo-Affäre erreicht. Mhm. Ja.
Ich würde gerne nochmal aufs Thema Krankheit zu sprechen kommen, weil du hast ja 5 Darmoperationen. Du hast auch im neuen Buch hast du geschrieben, dass nach meinem Überlebenslauf deine Krankheitsgeschichte leider nicht vorbei war. Wärst du bereit, uns da kurz einen Einblick zu geben, was du erlebt hast, seitdem das... Die eine Geschichte mit dem, weiß welche ich meine.
Ja, die Bauchfeldkrebs, ja, genau.
Ja, genau.
Bauchfeldkarzinom. Ja, vielleicht ist gut zu wissen, dass das, wie das entstanden ist. Meine Mutter, ich war ja ein 6-Monats-Kind und ich war 1 Jahr im Brutkasten. Die sind sowieso alle gestorben, diese Kinder, die 1 Jahr im Brutkasten sind, die sterben ja alle. Und ich bin rausgekommen und da hat der Arzt gesagt, das Wichtigste ist, dass sie das Kind immer füttern und abwiegen. Weiß nicht, das war vielleicht bei damals so üblich, dass man jeden Tag abwiegt und die Gramm misst. Und meine Mutter hat mir das so erzählt, da war sie mal betrunken, sonst hätte sie mir nicht erzählt, hat gesagt, ja, und du wolltest ja nicht essen. Und dann habe ich dir das Essen einfach reingestopft und da ist halt dein Darm geplatzt. Und so war halt von Anfang an im zweiten Lebensjahr der Darm kaputt. Und das ist natürlich eine Krankheitsgeschichte, die begleitet dich dein Leben lang. Und auch, wenn man im 6. Monat geboren wird, sind auch einfach die Organe alle nicht so großartig, dass die jetzt so toll funktionieren. Und das ist sicher auch ein Grund, warum mich die Krankheit immer wieder einholt. Und einmal war es eben so, dass ich, dass ich diagnostiziert wurde auf Bauchfellkarzinom. Und Bauchfellkarzinom ist unheilbar und hat eine Lebenserwartung von maximal 6 Monaten. Und das war meine Diagnose. Und dann 14 Tage später, also da haben sie mir im Krankenhaus die Diagnose gestellt und haben gesagt, aber 14 Tage später habe ich dann einen Termin in diesem Spezialgerät, das ganz, ganz teuer ist. Und da können sie es dann ganz genau sagen, ob es da ist oder wie schwer es ist oder so. Und da hatte ich also 14 Tage Zeit. Und ich lag im Krankenhaus und habe mir gedacht, jetzt habe ich 14 Tage Zeit. Jetzt werde ich nicht 14 Tage im Krankenhaus rumliegen, wenn ich ja nur noch 6 Wochen habe. Und dann habe ich im Krankenhaus gegoogelt, was ist der günstigste Last-Minute-Flug zum Meer, den es gibt? Und dann habe ich den Erik angerufen und habe ihm gesagt, du, ich habe Last-Minute was gefunden, wir fliegen jetzt 10 Tage ans Meer. Da sind wir 10 Tage ans Meer geflogen. Und die Ärzte haben gesagt, Sie können jetzt nicht ans Meer fliegen. Was ist, wenn was passiert? Sie sind nicht versichert. Das können Sie nicht machen. Da muss man dann so einen Reverse unterschreiben, dass man auf eigene Verantwortung fliegt. Ja, und dann, wir haben, das ist sehr gut. Also ich will das jetzt, nicht, dass ihr jetzt glaubt, man wird immer geheilt, aber in diesem Fall ist es einfach passiert. Ich bin dann nach 14 Tagen zurückgekommen und ich hatte vor den 14 Tagen 10 Kilo Wasser im Bauch. Und nach den 14 Tagen hatte ich kein Wasser mehr im Bauch. Und dann hat der Arzt gesagt, was, wo waren Sie? Wer hat das Wasser abgesaugt? Wo waren Sie? Bei wem waren Sie in Behandlung? Und ich habe gesagt, bei niemandem. Und er hat gesagt, das gibt's ja nicht. Warum haben Sie das Wasser nicht mehr im Bauch? Wer war das? Und ich habe gesagt, vielleicht der liebe Gott, habe ich gesagt. Also das war eine sehr positive Geschichte. Aber das heißt nicht, dass es immer so ausgeht.
Ja. Ja, eben, du... das ist die positive Geschichte. Ja. Du hast aber auch ganz oft erlebt, dass deine Krankheit dir Grenzen setzt,
genau.
Oder auch Fehlgeburten erlebt.
Ja.
Wie gehst du damit um, mit diesen Grenzen?
Ich nehme das heute wirklich so, dass das Leben mir Fragen stellt. Ja? Mhm. Das ist eine Frage, die sich mir stellt. Wie kann ich jetzt damit leben? Wie kann ich jetzt, welche Möglichkeiten habe ich noch? Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, da braucht es aber sehr lange. Das hat bei mir sehr lange gedauert, ist, dass ich heute wirklich sagen kann, ich sehe die Vorteile von dem, wenn man krank ist. Wenn man darmkrank ist, hat einen riesen Vorteil, weil ich verbringe eine Stunde täglich mindestens auf der Toilette. Das ist ein super Vorteil. Ich kann so viel lesen, ich kann mich da einsperren, kein Mensch stört mich. Ja? Und ich habe auch so einen Ausweis, das ist ganz toll, der bestätigt das. Also da gibt es so einen Behindertenausweis, der das bestätigt. Das heißt, wenn ich im Flugzeug fliege und ich eine Stunde auf der Toilette sitze, dann kommt nämlich immer die Stewardess, ja, und schimpft und sagt, sind Sie okay? Und Sie müssen aber jetzt wirklich raus und wir müssen jetzt, keine Ahnung, ich bin sogar schon mal auf Drogen gefilzt worden deshalb. Da hatte ich den Ausweis nicht dabei. Aber jetzt habe ich einen Ausweis dabei und jetzt habe ich praktisch das Recht und die Pflicht, mindestens zweimal täglich meine 2 heiligen Stunden einzubauen. Ist nicht klasse? Das würde ich sonst nie machen. Ja, das ist heute, das kann ich heute sagen.
Ist auch eine Form, wie man sich mit der eigenen Geschichte aussöhnen kann,
ja.
Oder?
Ja.
Auch wenn es eine andere Art von Leben ist, als ja. Das, was man vielleicht sich gewünscht hat.
Genau.
Ich würde zum Schluss gerne nochmal aufs Thema Aussöhnung, Vergebung, ja. Versöhnung kommen. Ich habe am Anfang diesen Vers vorgelesen von Josef, dieser Spitzensatz, oder dass die Brüder gedacht haben, haben eigentlich Böses im Sinn gehabt und Gott hat Gutes draus gemacht.
Der Josef, wenn ihr...
Den Satz, den muss ja jeder Christ sagen können, oder?
Ja, aber da lest du mal nach die 5 Kapitel davor. Das wird leider nie gepredigt. Das ist genial, was der Josef mit denen macht. Der haut sie ins Gefängnis. Der sagt, ihr müsst jetzt sterben. Der schmuggelt ihnen, du musst dir vorstellen, der schmuggelt ihnen einen Silberbecher rein, damit sie des Diebstahls bezichtigt werden. Er hat so richtig schön die kochen lassen in der eigenen Suppe. Also die 5 Kapitel davor sind für mich die Voraussetzung von dem. Also was ich sagen will ist, also das Benennen, ja, er hat es ganz deutlich benannt und er hat sogar geschafft, die Brüder das fühlen zu lassen, was er gefühlt hat, als er im dunklen Brunnen war und sterben hätte sollen. Hm. Also so weit ging der, das ist ja völlig unchristlich. Ja, ist völlig unchristlich, was der gemacht hat. Der war gar nicht christlich und nett.
Wer sagt das? Die Pfarrer.
Ja.
Okay.
Nein, weil wir müssen doch vergessen und vergeben, wir dürfen doch keine Rache nehmen. Also Josef hat sogar Rache genommen, der hat sie wirklich der Todesangst ausgeliefert. Und die haben dann im Keller unten gesagt, das alles passiert uns nur, weil wir so schlecht mit unserem Bruder umgegangen sind.
Aha.
Ist doch ziemlich genial, oder? Das wünscht man sich doch, oder? Also ich würde mir das wünschen von meinem Bruder, nur in meinem Fall habe ich das einfach Gott abgegeben, dass er bitte sich drum kümmern soll. Die Rache ist sein. Er soll sich bitte darum kümmern, dass mein Bruder auch mal kurz im Kochtopf schmoren kann und spüren kann, wie das ist.
Ich finde es gut, dass du das so ansprichst, weil das war mir auch wichtig, darüber mit dir zu reden. Trotzdem, war Vergebung für dich wichtig?
Ja, total.
Warum ist denn Vergebung wichtig?
Also Gott sei Dank bin ich zu dem Punkt gekommen, das dauert wirklich Zeit. Da musste ich viel über die Weltbild meiner Eltern lernen und von dem, was sie, wie sie geprägt sind, welche Erziehung sie haben, welche Sozialisation sie hatten, um zu verstehen, zu sagen, Herr, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Sie wissen es nicht. Das ist mein einziger Anker, warum ich vergeben kann. Weil sie es wirklich nicht wissen, dass das böse ist. Sie wissen es nicht. Sie fühlen sich absolut im Recht. Nur ein Beispiel. Ich habe vor einem Jahr diesen Film gedreht, Scherben im Glanz der Ewigkeit. Da mussten wir in einem Internat Szenen nachdrehen. Und da kommt der Internatsdirektor auf mich zu, der heute 70, 80 Jahre alt ist, ja, und sagt, und der kannte meine Geschichte nicht, und der sagt zu mir, Frau Admiral, Sie wissen ja nicht, was wir früher alles mit den Kindern gemacht haben. Wir haben die ja misshandelt bis aufs Schlimmste. Wir haben die in den Schnee gestellt und gewartet, bis sie umgefallen sind. Und ich sage Ihnen, der kannte meine Geschichte nicht und sagt zu mir, und ich sage Ihnen mal was. Wir haben gedacht, das ist Erziehung. Ist das nicht fantastisch, dass Gott mir das geschenkt hat? Der war sich absolut keiner Schuld bewusst. Und heute, er sagt, und heute, wissen Sie, heute bin ich mir bewusst, wie ich diese Kinder zerstört habe. Das meine ich. Man muss auch bereit sein, sich darauf einzulassen, aus welchem Weltbild kommt der? Warum macht er das? Das war für ihn völlig okay. Das war eben nationalpolitische Erziehung. Ja?
Und Vergebung hat dir geholfen, loszulassen?
Ja. Ja, also ganz wichtig ist, die Rache ist dein. Ja. Mhm. Irgendwann mal dürfen wir nicht mehr Rache nehmen, sondern vielleicht kann ich so sagen. Wisst ihr, was die beste Rache ist? Wenn ihr wirklich jemanden ganz böse seid, ja, und denkt, ich will den an die Gurgel und sein Leben, er hat mein Leben zerstört und er zerstört immer noch mein Leben, ja. Die beste Rache ist glücklich sein. Wenn du ein geglücktes Leben leben kannst, trotz dieser Person, boah, das ist eine super Rache. Und dieses geglückte Leben geht eben nur mit Gott. Und das geht eben nur, wenn ich vergebe und wenn ich sage, Vater, Sie haben es nicht besser gewusst. Und das ist heute mein Ziel, dass ich sagen kann, und ich werde, wie Frankl sagt, die Trotzkraft des Geistes, ich werde trotzdem glücklich. Ich werde trotzdem ein geglücktes Leben führen. Und ich werde trotzdem laut lachen.
Ich finde das zum Abschluss vielleicht noch ein Gedanken aus dem letzten Buch. Ich habe es vorhin schon mal hochgehalten. Ich hatte fast den Eindruck, dass du sagst, es braucht noch eine zweite Enterbung. Oder? Also du wurdest enterbt, ja. Aber jetzt enterbst du dich auch noch selber.
Ja.
Du versuchst das Erbe deiner Familie,
ja.
Das, was sie dir mitgegeben ja. haben, ja, an negativer Prägung ja. loszuwerden.
Ja, richtig, ja.
Und du schreibst in diesem Buch diesen Satz, da bin ich drüber gestolpert, was würde passieren, wenn wir tatsächlich glauben würden, dass unsere Vergangenheit wirklich vergangen ist?
Das wäre mein größter Wunsch, aber da bin ich noch nicht. Aber wir können es uns ja vorstellen. Stellen wir es uns mal vor als Bild. Wie wäre mein Leben, wenn meine Vergangenheit wirklich vergangen ist, was sie ja ist. Das ist ja der Wahnsinn. Es ist ja vorbei. Ja? Aber wir haben halt diese entsetzlichen...
Du versuchst dir das vorzustellen oder wie machst du es praktisch?
Ja, ich stelle mir vor, was wäre, wenn meine Vergangenheit wirklich vergangen ist? Was wäre, wenn du wirklich in eine neue Geschichte einsteigst mit Gott? Das ist mein Ziel. Ich möchte wirklich in eine neue Geschichte einsteigen mit Gott. Und das geht aber nicht automatisch. Verstehst? Da muss ich echt dranbleiben. Dass ich sage, auch in der Früh, dass ich sage, wenn ich aufwache, ich bin beim Aufwachen immer depressiv, dass ich aufwache und sage, Moment mal, liebe Maria, wir sind jetzt in einer neuen Geschichte. Du hast jetzt einen lieben Mann an deiner Seite. Du bist nicht allein. Ja? Moment mal, alle diese Gedanken, die da irgendwie sich dranhängen wie böse Schleier, ja? dass man da sagt, Moment, was ist jetzt die neue Geschichte? Die neue Geschichte ist, ich sitze hier in einem Gottesdienst mit einem Pastor, der meine Geschichte versteht. Ist nicht unglaublich? Was gibt's Besseres? Das ist die neue Geschichte. Das andere ist vergangen.
Du beschreibst dich auch in deinen Büchern als Leistungstochter. Du sagst, ich bin so eine Tochter gewesen, die versucht hat, ich sage es jetzt mal mit meinen Worten, über deine Leistung zu beweisen, dass du existierst und dass du liebenswert bist. Mhm. Jetzt schreibst du in dem neuen Buch diesen Satz, ja, ich gebe mein Bestes, das schon, aber mein Bestes ist nicht immer genug und auch nicht Spitzenklasse.
Mhm, genau.
Kann man damit leben?
Also da bin ich ja dran, das ist so mein Ziel, ja, dass ich sage, ja, okay, ich stehe zur Leistung und ich möchte auch gern Leistung bringen, aber wir müssen dazu stehen, dass wir sagen, also die 80% peile ich an, nicht die 100%. Die 80% peile ich an. Und außerdem haben wir Gott sei Dank noch einen Heiligen Geist, der all das ausfüllt, was wir niemals ausfüllen können. Und ohne Gott oder ohne Heiligen Geist ist es ja ist es wirklich lächerlich. Versteht ihr, wie ich meine? Hat es einen ganz kurzzeitigen Effekt, das, was du machst? Das ist wirklich nur ein Kurzzeiteffekt. Aber wenn du sagst, du machst das mit Gott, alles, was du machst, machst du mit Gott, dann werden dir die 20% ausgefüllt.
Herzlichen Dank. Für diese Reise durch dein Leben, durch die dunklen und durch die hellen Zeiten. In mir hat sich so während dem Talk ein Satz gebildet, den ich nicht nur dir, sondern uns allen mitgeben möchte. Ich glaube, ein Satz, dass Gott ganz oft über uns denkt, du bist genug.
Mm. Wow.
Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir das auch annehmen, wenn Gott sowas sagt.
Ja.
Und ich glaube, wir alle wünschen dir, dass du auf deiner Lebensreise immer wieder voller Freude und Dankbarkeit in dem Moment aus den Ressourcen schöpfen kannst, die Gott dir mitgegeben hat. Mm. Und ich danke dir dafür, dass wir so viel von dir profitieren durften.
Vielen Dank für die Einladung.